Sie kletterte und kletterte, bis nur noch ein winziges Stückchen Garn übrig war. Da erinnerte sie sich, dass die alte Frau sie gewarnt hatte. Sie müsse ihre Beine gestreckt lassen, wenn sie den Erdboden berühren würde. Dann wäre es, als hätte sie die Erde nie verlassen. Das Garn war nun aufgebraucht. Das Mädchen aus dem Norden musste loslassen. Sie fiel und dabei hielt sie ihre Beine so gerade wie möglich. Doch es war zu weit. Als sie auf dem Boden aufkam, beugten sich ihre Beine wie die einer alten Frau. Und das Mädchen merkte, dass sie selbst eine alte Frau geworden war.
Hey, willkommen zurück auf unserem kleinen Dachboden und ganz lieben Dank für eure Geduld. Ich bin Ole und neben mir sitzt
Tore. Willkommen zurück zur vorletzten Folge von Ada. Heute begleiten wir Knight und Crawford bei ihrer Reise nach Sibirien, auch wenn einer von ihnen jetzt schon angeschlagen ist.
Heute wird fast alles schiefgehen. Ich glaube, so viel können wir schon mal versprechen. Wir nehmen euch wieder einmal mit nach Wrangel Island und begleiten die Canadian Arctic Expedition, die eigentlich kurz vor ihrem Abschluss steht.
Doch ohne Schiff kommen die fünf Mitglieder nicht nach Hause und die Expedition wird zum Desaster.
Doch schließlich schwingt sich eine Frau zur Heldin dieser misslungenen Reise auf. Sie beginnt Tagebuch zu schreiben und die Stellung zu halten.
Das hier ist die Geschichte einer Frau, die in den dunkelsten Stunden ihres Lebens die Faust ballt und aufsteht.
Willkommen zurück. Zurück zu einer Geschichte von Krankheit, naiven Hoffnung, furchtbarem Streit und Tod. Willkommen zurück zu Ada, Teil 5.
Es wird noch lange dauern, bis ein Schiff kommt.
Es steht für sie außer Frage, dass als er auf Hilfe angewiesen ist, sie sich um ihn kümmert.
Wir waren hungrig.
Überleben tut man nur mit dem Kopf durch.
Er sagt, ich würde ihn gar nicht retten wollen.
Wenn das Schlimmste eintritt, möchte ich, dass du weißt, dass ich allein die Verantwortung für mein Ende trage.
Das heißt aber nicht, dass man ein glücklicher Mensch wird.
Das ist das schlimmste Leben, was ich je in dieser Welt gelebt habe. Gott weiß alles.
Schwarz und kalt liegt die Polarnacht über der Arktis. Schneestürme fegen wie wütende Großmütter mit ausgeprägten Putzfimmel über die Eisdecke. Böe um Böe tragen sie den lockeren Schnee und alles Bewegliche davon, bis nur noch das blanke Eis übrig bleibt. Nicht die kleinste Flocke entgeht ihren energischen Besenstrichen. Schnee fällt auch in jener Nacht. Ein feiner, wispernder Schnee. Ein schwarzer Punkt sticht dunkel aus der Ferne heraus, wie ein winziges Staubkorn auf einer riesigen, leeren Leinwand.
Es ist ein zerrissenes Zelt. Im fahlen Licht des Kochers scheinen die Gesichter von zwei Männern dunkelblau. Stumm blicken sich Crawford und Knight an. Tran tropft in den Schnee, die dunkle Flüssigkeit versinkt irgendwo im Erdboden. Solange der Sturm wütet, bleiben die beiden Männer im Zelt. Jetzt doch noch aufzubrechen, wäre schlicht lebensgefährlich. Erst am dritten Tag legt sich der Wind wieder. Sie kriechen aus dem Zelt und machen sich heißen Tee. Crawford knabbert gedankenverloren an einem harten Stück Brot. Ihr neues Ziel ist klar.
Crawford ist schnell. Knight humpelt hinter ihm her wie ein angeschossener Hund. Immer wieder muss der Anführer stehen bleiben und auf seinen Gefährten warten. Knight würde am liebsten aufgeben. Es fühlt sich an, als würden heiße Blitze durch seine Gelenke schießen. Er kennt seine eigene Krankheit jetzt schon besser als jedes andere Mitglied der Expedition. Und doch schöpft er neuen Mut. Als sich die letzten Böen verziehen, geht Knight so schnell er kann. Hauptsache, er schafft es irgendwie zurück.
Der Wind tanzt über das Packeis, Kilometer um Kilometer nach Norden. Dann trifft er auf ein gedrungenes Schneehaus. Er zerrt an den bröckligen Wänden und reißt die notdürftig in die Spalten gestopften Lumpen heraus. Drinnen ist es dunkel. Ada, Mora und Gal liegen unruhig in ihren Schlafsäcken. Ohne Crawford und Knight ist Strangle Island zu einem schaurigen Ort geworden. Wie ein heiserer, röchelnder Kranker irrt der Wind in ihrem Lager umher. Das unregelmäßige Flattern der Zeltplane klingt wie hinkende Schritte im Schnee. Ada wälzt sich auf die Seite und blinzelt in die Dunkelheit. Irgendetwas hat sie aufgeweckt. Als ob sie weit draußen im Schnee ein schwaches Husten gehört hätte.
Sie ist allein auf der Insel, nur Mora und Gal liegen neben ihr. Ada will wieder einschlafen, doch der Wind lässt ihr keine Ruhe. Das Röcheln der Böen und das unruhige Flattern der Zeltplane sind lauter geworden. Und da ist noch etwas. Ein leises, schleifendes Ächzen, wie von müdem Holz. Irgendwas ist dort draußen in der Nacht. Ada kneift die Augen zusammen. Da ist das Husten wieder. Es klingt schwach, aber sehr nah. Klar und deutlich kann Ada jetzt Schritte und schweres Atmen hören. Und noch ehe sie Mora und Gal wecken kann, hört sie, wie sich jemand am Eingang ihrer kleinen Hütte zu schaffen macht.
In der Nacht vom 19. auf den 20. Januar 1923 treffen Crawford, Knight, die Hunde und der ramponierte Schlitten wieder im Camp ein. Die Ankunft steht in großem Kontrast zu ihrer hoffnungsvollen Abfahrt Anfang des Monats. Kein aufgeregtes Bellen, keine energischen Kommandos der Männer. Nur bittere Enttäuschung. Und lediglich die kurze Freude, dass sie es Leben zurückgeschafft haben.
Okay, Knight und Crawford haben es also gerade so zurückgeschafft, aber wir haben es ja schon gesagt, das ist kein Sieg.
Nee, und ich glaube gerade für Ada, Mora und Gal, also die, die im Lager geblieben sind, muss es eine unfassbar schlimme Erkenntnis sein. Ich meine, sie haben ja auf Knight und Crawford alle ihre Hoffnung gesetzt, jetzt kommen die mit leeren Händen wieder, sehen fürchterlich aus und sagen, ey, wir haben es nicht mal von der Insel geschafft, wir haben nicht mal das zugefrorene Meer erreicht.
Und alle merken, dass es Knight schlimmer als jemals vorher geht. Ada, Mora und Gal sehen, wie schwach dieser Mann geworden ist. Allerdings weiß bis jetzt nur Crawford, dass Knight Skorbut hat.
Ja, Knight macht da so ein Geheimnis draus, erzählt es quasi nur Crawford. Er liegt auch die ersten Tage nur im Bett, als er von dieser Reise wiederkommt, genauso wie Crawford. Die beiden werden von Ada versorgt, Gal und Mora kümmern sich in der Zeit um die Fallen. Und Crawford geht es dann auch relativ schnell besser.
Doch, während der Leiter der Expedition schon beginnt, sich Gedanken für einen möglichen Plan B zu machen, wird Knights Zustand immer schlimmer.
Und ich glaube, es ist gerade dieser immer schlimmer werdende Zustand, der ja Ada und den anderen Männern irgendwie nochmal ganz klar vor Augen führt, hey, wir können auf dieser Insel nicht bleiben.
Ja, die Vorräte, die sie haben, reichen selbst bei strengsten Rationen nicht, dass alle bis zum Sommer durchkommen.
Und selbst wenn, wer weiß, ob dann überhaupt noch ein Schiff durchkommt. Sie wurden ja letztes Jahr schon hängen gelassen.
Als sich der Januar dem Ende zuneigt, ruft Crawford die Gruppe zu einer Besprechung zusammen. Sie versammeln sich um die kleine Öllampe in der Hütte und sprechen leise über das, was getan werden muss. Knight sitzt gekrümmt in einer Ecke und versucht, sich seine Schmerzen nicht anmerken zu lassen. Crawford will noch einmal losziehen. Wieder über das Eis, wieder Richtung Nome und dringend Hilfe holen. Diesmal möchte er die Reise zu dritt wagen. So wäre die Aufgabenteilung einfacher und sie würden viel schneller ihr Lager aufschlagen können.
Knight weiß, dass er kein Teil der Reisegruppe sein wird. Er ist zu schwach. Trotzdem unterstützt er den Plan. Er würde schon klarkommen hier auf der Insel, sagt er zumindest. Auch Gale freut sich auf die Reise, als er erfährt, dass er mitkommen soll. Endlich darf er richtig mitmachen. Das Vertrauen Crawfords schürt in ihm neue Energien. Nur einer bleibt während ihrer Besprechung stummer als sonst. Fred Moore. Er soll die dritte Person für den Marsch zum Festland werden. Doch im flackernden Licht der Öllampe zeichnen sich tiefe Sorgenfalten auf seiner Stirn ab.
Niemand von ihnen hat Erfahrung auf dem Packeis und der gescheiterte Versuch von Crawford und Knight hat deutlich gezeigt, wie ausgeliefert sie den rauen Bedingungen außerhalb des Lagers sind. Mora schaudert, als er an die Gräber der Kaluk-Expedition denkt. Er kennt nur eine einzige Person, die es jemals von Wrangell Island auf das Festland geschafft hat. Im Zweifelsfall ist es im Camp immer sicherer als draußen auf dem Eis. Doch Mora bleibt still. Er will dem Anführer der Expedition nicht widersprechen und vielleicht, entgegen all seiner Erfahrung, schöpft auch er einen Funken Hoffnung in Crawfords Plan.
Ada hat Angst. Sie wird also allein zurückbleiben, zusammen mit dem Mann, der sie vor einem Jahr noch an dem Flaggenmast festgebunden hat. Obwohl Knight dazu mittlerweile kaum mehr in der Lage wäre, Ada spürt, dass er sie immer noch verachtet. Knights Gedanke, zusammen mit einer Inupiat in einer kleinen Hütte zu hausen und Gott bewahre, vielleicht sogar auf ihre Hilfe angewiesen zu sein, stößt ihm bitter auf. Doch der Plan steht. Nur eine Woche nach Crawfords und Knights verzweifelter Wiederkehr packen Crawford, Mora und Gale den wackeligen Schlitten erneut und spannen die abgemagerten Hunde an.
Montag, 29. Januar 1923. Gale und Mora und Crawford um 9 Uhr morgens nach Sibirien aufgebrochen.
Als die drei fortziehen, steht niemand an der Tür und winkt ihnen zum Abschied hinterher. Der Sturm ist einfach zu stark. Wenn irgendwer geahnt hätte, dass der Marsch noch viel schlimmer wird, als Crawford und Co. es sich ausgemalt haben, sie alle hätten sich wenigstens noch einmal innig umarmt. Doch die Männer gehen davon aus, schon bald auf dem Festland zu sein.
Stumm verschwindet das kleine Gespann in der weißen Landschaft, bis der Schnee die dünne Spur ihres Schlittens bedeckt. Es ist der endgültige Bruch der Gruppe. Nie mehr werden sie sich wiedersehen. Und nie mehr wird es auf Wrangell Island noch einmal so fröhlich wie damals, als Gale und Ada Karten gespielt haben, als Knight und Crawford mit Mora über seine homöopathischen Tabletten gelacht haben. Und als sie an Weihnachten alle gemeinsam gebannt Adas Inupiat-Märchenerzählung gelauscht haben.
Wir müssen, glaube ich, eine Sache ganz klar am Anfang sagen. Knight hat ja bis auf Crawford niemandem erzählt, dass er Skorbut hat. Auch wenn er zusehends schwächer wird, ich glaube, die anderen ahnen das nicht.
Ja.
Und ich glaube niemals, dass die Gruppe losgezogen wäre, wenn die anderen gewusst hätten, unter welcher Krankheit Knight wirklich leidet.
Vor allem Mawa, der hat ja diese Kaluk-Expedition schon hinter sich. Der weiß ziemlich gut, was Skorbut ist. Der wäre niemals mitgegangen. Der wäre da geblieben, hätte sich um Neid gekümmert. Er weiß es aber nicht, zumindest nicht zu 100%. Und jetzt stapft er mit Crawford und Gale bei minus 51 Grad über das Eis in eine, ja, ungewisse Zukunft.
Sie sind relativ gut ausgerüstet. Sie haben 27 Kilogramm hartes Brot auf dem Schlitten, 75 Liter Blubber, Zelte, Werkzeuge, Ausrüstung, allerdings auch wertvolle geologische Exemplare von Crawford.
Ganz ehrlich, ich war so unfassbar sauer, als ich das im Buch gelesen habe, weil
das ist
interessant. Turo und ich, wir kennen ein paar Arktis- und Antarktis-Expeditionen, wo es immer solche Situationen gab. Okay, wir müssen jetzt irgendwie von Punkt A nach Punkt B kommen, lass mal nur das mitnehmen, was wirklich Sinn macht. Und dann wertvolle geologische Exemplare mitzunehmen, ist, glaube ich, die dümmste Idee, die man da haben kann.
Ja, boah, es beschwert den Schlitten einfach extrem und an ihrer Stelle hätte ich halt wirklich nur das Allernötigste mitgenommen, um eben so schnell wie möglich das Festland zu erreichen.
So komisch sich das auch jetzt irgendwie anhört, es spiegelt die Hoffnung wider. Sie werden es auf jeden Fall nach Nome schaffen und alles retten können und so nehmen die drei auch ihre Tagebücher mit.
Ja, sie räumen sich selber so große Chancen ein, dass sie es schaffen, dass sie eben diese geologischen Exemplare mitnehmen und ihre eigenen Tagebücher. Und ich finde es so krass, dass sie sich damit ja im Prinzip, dadurch, dass sie ihre eigenen Tagebücher nicht bei Knight und Ada lassen, sondern mitnehmen auf die Reise, dadurch räumen sie sich selbst ja größere Überlebenschancen ein als den beiden auf der Insel.
Klar, Crawford hat ja die zwei stärksten Männer neben ihm mitgenommen, eben Gale und Mawa. Und was übrig bleibt, ist ein schwerkranker Mann, der sich alleine nicht mehr richtig bewegen kann und eine Inupiat, die wahrscheinlich in der Reihenfolge von Crawford auch sehr, sehr weit unten steht.
Und ich glaube, zu den beiden sollten wir jetzt zurück. Denn Ada schreibt mittlerweile immer öfter Tagebuch.
8. Februar. Knight ist fast bewusstlos geworden heute. Es ist schlimm. Wir sind ganz allein.
Als Knight wieder erwacht, sitzt Ada neben ihm und befühlt sorgenvoll seine Stirn. Viel zu warm für die kalten Temperaturen. Knight ist zu schwach, um aufzustehen. Und so verbringt er die kommenden Tage und Nächte im Liegen oder Sitzen. Oft liest er, die meisten Bücher schon zum 5. Mal. Nur ein Buch weckt in ihm noch echte Neugier. Es ist ein Lexikon, eigentlich gehört es Ada, mit dem Titel Spofford's New Cabinet Encyclopedia. Knight sucht nach dem S im Inhaltsverzeichnis. Da, Scurvy, Skorbut. Immer wieder liest er sich die Symptome durch. Und immer wieder wägt er ab, wie fortgeschritten seine Krankheit schon ist.
6. März. Nichts Wichtiges zu notieren, nur dass das Leben hier furchtbar monoton für mich ist. Jeden Tag stecke ich in meinem Schlafsack fest.
Besonders sein Kiefer macht ihm zu schaffen. Langsam löst sich Knights Zahnfleisch auf. Die ersten Zähne in seinem Oberkiefer sind schon locker. Sein Körper ist bedeckt von unwirklich aussehenden blauen Flecken. Und trotz allem behält er das Gewehr bei sich. Weil Ada nicht schießen könne, so erklärt er seine Entscheidung seinem Tagebuch. Doch das ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund. In seinem Kopf spukt immer noch Adas arktische Hysterie vom Anfang der Reise umher. Ihr jetzt das Gewehr zu geben, wäre also seiner Meinung nach glatter Selbstmord. So behält er die Waffe lieber bei sich.
16. März. Seit 3 Tagen krank. Kopfschmerzen, Magenschmerzen. Heute rüber zu den Fallen gegangen. Kein Fuchs, keine frischen Spuren. Knight sagte letzte Nacht, ich könne seine Bibel behalten.
23. März. Kein Glück mit den Fallen. Habe mich selbst dabei erwischt, wie ich gepfiffen habe. Nicht, dass ich es nicht will, Gott weiß. Ich bin so schwach wie eine Katze. Einen Viertelbecher Suppe getrunken. Von den 3 verbliebenen Zähnen in meinem Oberkiefer sind 2 sehr locker. Die Frau sagt, dass die Farbe langsam in meine Beine zurückkehrt.
Der Sturm hat in den letzten Tagen wieder zugenommen. Sind Crawford, Maura und Gell noch irgendwo auf der Insel, werden es bittere Tage für sie. Insgeheim hoffen Ada und Knight das Gleiche. Dass ihre 3 Gefährten doch noch umkehren und zurückfinden. Es war eine naive Idee, sich zu trennen. Ada ist völlig überfordert damit, Knight irgendwie zu versorgen und gleichzeitig alle Pflichten im Lager zu erfüllen.
Montag, 26. März. Diesen Morgen um 11 Uhr einen Bären auf dem Eis gesehen. Und 3 Füchse. Eine Schlittenladung Holz geholt. 4 Klötze gesägt und Holz gehackt. Oh Gott, wie Knights Beine aussehen. Sie sind so dünn und haben keine blauen Flecken mehr.
Und da ist noch etwas. Denn auch Ada geht es immer schlechter. Sie wird schwächer, manche Tage verschläft sie vollständig im Bett, welches sie auf der anderen Seite der Hüttenwand platziert hat. Immer öfter streiten die beiden nun. Knight verlangt von Ada, trotz ihres angeschlagenen Zustands Holz zu hacken und nach den Fallen zu sehen. Er merkt nicht, dass Ada krank ist und dass gerade er die Symptome für diese Krankheit besonders gut kennt.
Mein Auge ist angeschwollen und die Hälfte meines Gesichts schmerzt. Bringe Slop einmal heute nach draußen. Eine Seite von meinem Hals ist ganz hart. Knight will, dass ich raus zu den Fallen gehe, aber mein Auge tut so schrecklich weh. Ich kann nicht raus, wenn es so weh tut. Abends konnte ich es fast nicht mehr aushalten, so schlimm ist es. Wenn mir irgendetwas zustößt, da ist noch der Gürtel für Bennets Schultasche. Bitte gebt alles Bennet, was mir gehört. Ich weiß gar nicht, wie glücklich ich wäre, jetzt nach Hause zurückkehren zu können.
So, und jetzt müssen wir, glaube ich, über ein paar Dinge sprechen.
Ja, lass uns erstmal über Ada sprechen. Sie wurde angestellt, dass sie näht auf dieser Expedition, vielleicht ab und zu was kocht, das war's. Es ist unglaublich, was sie mittlerweile leistet. Sie schmeißt den kompletten Haushalt, sie hackt Holz, sie bringt sich sogar selbst bei, wie man diese Fuchsfallen wieder aufsteht. Das hat ja keiner der anderen Männer gezeigt.
Ja, die sind ja nicht davon ausgegangen, dass Ada je mehr machen wird, als das, wofür sie angeheuert wurde. Und ich finde es so unglaublich, wie Ada sich mittlerweile zu, im Prinzip, der Leiterin dieser Expedition hochgearbeitet hat. Ja. Denn Knight ist definitiv nicht mehr der 2. Kommandant.
Auf jeden Fall. Wir haben auch mit Jasmin Löchner über diese Veränderung gesprochen, die jetzt in Ada vorgeht. Und vor allem auch über diese Verantwortung, du hast es ja eben schon gesagt, die sie plötzlich trägt. Also für ihr eigenes Leben und vor allem auch für das Leben von Knight.
Ich glaube, für Ada war da auf der einen Seite die Angst vor diesem Mann, der so einschüchternd und so schroff war und so gar kein Mitgefühl mit ihr zu haben schien. Und vielleicht so ein bisschen, naja, durch die Krankheit war er natürlich geschwächt. Also vielleicht war das so der einzige kleine Trost, dass er ihr physisch vielleicht nicht mehr so gefährlich werden konnte. Aber ich glaube nicht, dass es ihre Situation einfacher gemacht hat oder dass das viel von diesem Unbehagen genommen hat. Gerade Frauen wurden eben in diese Rolle gedrängt, sie sollten sich kümmern. Also wenn jemand krank war, wenn jemand Hunger hatte und so weiter und so fort. Diese typische Frauenrolle, die damals aufgedrängt wurde oder in der Frauen sozialisiert wurden, in der ist auch sie sozialisiert worden. Plus obendrauf, als Indigene hat sie sich unterzuordnen, zu assimilieren. Wenn sie Anweisungen bekommt, dann hat sie die zu beherrschen. Sie schwankt so zwischen ganz vielen verschiedenen Emotionen. Mal ist sie hoffnungslos, weil sie auch nicht weiß, wie soll sie jetzt Essen beschaffen. Dann beschimpft er sie, das verletzt sie. Dann denkt sie, sie hat so dieses, ich bin ein Loser sozusagen, weil ich kann kein Essen besorgen. Sie schwankt zwischen all diesen Sachen und Lorne Knight hat da aber überhaupt keine Anerkennung für diese vielen Emotionen, die sie durchmacht und die Anstrengungen, die sie auf sich nimmt, um für sein Überleben zu kämpfen. Da sehen wir null Anerkennung und Empathie von ihm.
Vielleicht erinnert ihr euch. Ada schreibt in ihrem Eintrag davon, dass man, falls sie stirbt, ihren ganzen Besitz einer Person namens Bennett geben soll.
Wir haben in den letzten Folgen schon ein oder zweimal über Bennett gesprochen, auch wenn wir seinen Namen nie erwähnt haben. Und auch wenn er gar nicht mit auf die Insel gekommen ist, trotzdem ist Bennett ein sehr, sehr großer Teil unserer Geschichte.
Wir haben schon von Knights erster Begegnung mit dem Skorbut vor vielen Jahren erzählt. Wir haben über Crawfords Kindheit gesprochen und über Moras gescheiterte Expedition.
Nur Adas Vergangenheit haben wir bislang noch nicht erzählt. Und ich glaube, dafür wird es jetzt Zeit. Also lasst uns einen kleinen Schwenk in die Vergangenheit machen, um zu verstehen, was Ada auf dieser Insel wirklich am Leben hält und was der wahre Grund dafür ist, dass sie überhaupt auf diese Expedition mitgekommen ist.
Ada wird 1898 in einer winzigen Siedlung in der Nähe von Nome in Alaska geboren. Ihre Familie wächst in großer Armut auf und früh erfährt Ada den Rassismus und die Ausgrenzung, die allen Inupiat in dieser Zeit von den Goldsuchern und Siedlerinnen aus Europa entgegengebracht werden. Als sie 8 Jahre alt ist, erkrankt ihr Vater an einer Lebensmittelvergiftung. Ada versucht noch, ihn mit ihrer Schwester auf einem Schlitten zum nächsten Arzt zu bringen, doch er stirbt auf dem Weg.
Weil so die Haupteinnahmequelle der Familie fehlt, schickt Adas Mutter ihre Töchter auf eine Missionarsschule für Waisenkinder in Nome. Dort lernt Ada etwas lesen und schreiben, aber vor allem, wie man kocht, näht und eine gute Hausfrau wird. Jasmin Löchner fasst den Zweck dieser Missionarsschule damals ziemlich gut zusammen.
Also sie lernt dort lesen und schreiben, aber nur das Nötigste, also auf so einem Grundschulklassenniveau. Und diese Missionarsschulen, die wollten Indigene ja umerziehen. Das war deren wichtigstes Ziel. Also das heißt, sie wollten ihnen die indigenen Traditionen und ihre Kultur austreiben, die Sprache und so weiter und so fort, die Religion. Also Ada lernt da nicht wahnsinnig viel, was ihr für die Expedition später nützen wird. Sie lernt Englisch zu sprechen und zu schreiben, eben auf diesem sehr rudimentären Niveau. Sie lernt das Kochen, aber auch keine traditionellen indigenen Mahlzeiten, die in ihrer Kultur zubereitet werden, sondern das, was Weißen schmeckt. Ja? Sie lernt Haushaltsdinge, putzen, kochen, nähen, natürlich auch das Beten, ne? Und sich einfach der weißen Kultur anzupassen und sich zu assimilieren. Das hilft ihr für die Expedition nicht unbedingt. Am Ende muss sie ja im Prinzip alle Kenntnisse, alle Fähigkeiten, die ihr beim Überleben helfen, das sind Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie sich dort vor Ort aneignet, in der Krisensituation.
Mit 16 heiratet Ada einen Mann namens Jack Blackjack. Kurze Triggerwarnung, es wird jetzt ganz kurz um häusliche Gewalt und um Missbrauch gehen. Denn Jack Blackjack behandelt Ada immer wieder wie eine Aussätzige. Er schlägt sie, lässt sie hungern und vergewaltigt sie. Ada bekommt 3 Kinder von ihm, doch nur eines überlebt. Während Jack Blackjack sich immer mehr dem Alkohol hingibt, kümmert sich Ada aufopferungsvoll um das verbliebene Kind. Es ist ein Junge, kränklich und schwach, aber für Ada der größte Schatz ihres Lebens. Bennett.
Mit 22 trennt sie sich von ihrem Mann und zieht, ohne Arbeit und völlig verarmt, nur mit dem, was sie und Bennett am Körper tragen, nach Nome. Dort schlägt sie sich erstmal mit Gelegenheitsjobs durch. Doch das Geld reicht nicht. Außerdem wird Bennett immer kränker. Die Ärzte diagnostizieren Tuberkulose in der Lunge des Kindes. Ada kann sich die Behandlung nicht leisten und so muss sie Bennett schweren Herzens in ein Waisenhaus geben. Obwohl sie nun doppelt so hart arbeitet wie vorher, das Geld reicht nicht aus, um ihren Sohn zurückzuholen. So schließt sie sich eines verhängnisvollen Tages einer gut bezahlten Expedition auf eine kleine Insel im Polarmeer an.
April 1923. Als ich Feuer machen wollte, wurde Knight sehr böse mit mir. Er sagte, Blackjack war ein guter Mann. Und es sei richtig gewesen, mich schlecht zu behandeln. Er hat nie darüber nachgedacht, wie schwer es für eine Frau ist, den Platz von 4 Männern einzunehmen. Holz zu hacken, zu jagen, um etwas zu essen zu bekommen. Sein Bett zu machen und seine Scheiße für ihn rauszubringen. Er sagt, es ist kein Wunder, dass deine Kinder gestorben sind. Du hast dich nie gut um sie gekümmert. Es reißt mich einfach in Stücke, wenn er meine verlorenen Kinder erwähnt. Das ist das schlimmste Leben, was ich je in dieser Welt gelebt habe. Es ist schon schwer genug, Holz zu hacken und mein Bestes in allem zu geben. Und wenn ich nach Hause komme, um mich auszuruhen, macht ein Mann mir Vorwürfe und wirft mir solche Worte an den Kopf. Er sagt, ich würde ihn gar nicht retten wollen. Er werde an die Leute in Nome schreiben, um mich fertig zu machen. Wenn Knight stirbt, was soll ich hier auf dieser Insel ganz allein? Er liegt seit dem 9. Februar in seinem Bett und jetzt sieht er sehr dünn aus. Es wird noch lange dauern, bis ein Schiff kommt. Gott weiß alles. Wenn mein Tod festgestellt wird, möchte ich, dass meine Schwester Rita sich um meinen Sohn Bennett kümmert. Als wäre es ihr eigener Sohn. Sie ist die Einzige, die meinen Sohn nehmen soll. Lass seinen Vater Black Jackie nicht nehmen. Wenn Rita, meine Schwester, lebt, dann ruhe ich in Frieden. Ada Blackjack.
Ich muss sagen, für mich war dieser Eintrag von Ada vom 21. April der immersivste, der krasseste Eintrag, den ich in ihrem ganzen Tagebuch gelesen habe.
Ja, wir müssen sagen, ey, das Englisch ist nicht perfekt. Sie hat es ja erst auf dieser Missionarsschule gelernt.
Normalerweise sind ihre Tagebucheinträge sehr kurz, aber auch teilweise mit großen Grammatikfehlern, was ja völlig normal ist, wenn man Englisch nicht als Muttersprache hat und das in so einer komischen religiösen Schule lernt.
Voll, aber hier schreibt sie einen kompletten Tagebucheintrag.
Absolut sauber, ohne große grammatikalische Fehler und wirklich ganz tief aus ihrem Herzen, habe ich das Gefühl.
Und oh Lords, also keine Ahnung, ich bin mit Knight nie richtig klargekommen. Ich fand, der war dabei, es war okay, der war manchmal einfach super, super komisch, erst recht durch diese Flaggenmastaktion ganz am Anfang. Jetzt sagt Knight, dieser Mann, dieser Jack Blackjack ist ein guter Mensch. Ich meine, Jack Blackjack ist Adas Vergewaltiger. Der Typ, der sie mit ihren Kindern komplett allein gelassen hat.
Und dass er Ada vorwirft, dass sie ihre Kinder vernachlässigt hat und sie deswegen gestorben sind, was ja völlig an den Haaren herbeigezogen ist und er kennt sie ja auch überhaupt nicht.
Ich frage mich wirklich, welches Mindset man haben muss, dass man hingeht und sagt, ah, du bist die einzige Frau, der einzige Mensch weit und breit, der sich um mich kümmern kann. Ich beleidige jetzt einfach komplett deine Familie und hack komplett auf dir herum. Ich weiß gar nicht, was es zeigt. Also wir können noch schnacken, ja, ob da Skorbut eine Rolle spielt.
Ich glaube nämlich, also wir müssen, natürlich ist das hier aufs Schärfste zu verurteilen. Und hier zeigt Knight wirklich seine boshafteste Seite auf dieser ganzen Reise. Ich finde das schlimmer, als Ada aus Strafe an den Flaggenmast anzubinden. Ich finde, das ist das Schlimmste, was Knight bisher Ada angetan hat.
Ich glaube, darüber müssen wir auf jeden Fall nicht diskutieren. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Skorbut so eine große Rolle spielt, dass Knight einmal so seinen Charakter so reversed und sagt, du bist...
Ich glaube schon. Also ich kann mir vorstellen, dass dieser Skorbut auch Knights Geist angegriffen hat.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, dass es dieses Böse, was er in sich trägt, vielleicht schneller zum Vorschein bringt. Aber ich glaube, diese ganzen Gedanken, die sich Knight gemacht hat, dass er die schon ein bisschen länger in sich trägt. Nur bislang nicht ausgesprochen hat.
Ja, vielleicht hat der Skorbut einfach seinen Filter genommen und er jetzt wirklich gnadenlos das sagt, was er denkt.
Wie es Ada in dieser Situation geht und was der Skorbut mittlerweile mit Knight macht, das hat uns Professor Dr. Gunga von der Charité auch nochmal erklärt.
An sich ist die Erfahrung ja für ihn etwas, was ihn widerstandsfähiger gemacht haben sollte, resilienter. Also da er das weiß, dass er, wie der Skorbut sich auswirkt und welche Phänomene bei ihm auftraten, wie Zahnfleischbluten etc., es fallen Zähne aus. Er kennt sicherlich die frühen Stadien einer Skorbuterkrankung. Insofern würde mich das wundern, wenn er nicht aus der Erfahrung der ersten Erkrankung etwas gelernt hat. Das ist eigentlich für uns Menschen immer der größte Schatz, dass wir aus Erfahrung lernen können und mit dieser Erfahrung beim nächsten Mal in eine entsprechende Situation hineingehen und dann vielleicht auch etwas erreichen, was vorher nicht erreichbar war. Und das ist gerade bei diesen extremen Situationen immer so. Da ist diese Erfahrung, die man macht, auch aus vielleicht negativ verlaufenden Geschichten, eine der stärksten Erfahrungen, die man machen kann. Also jede negative Erfahrung ist nicht gleich eine schlechte Erfahrung. Es ist eine schlechte Erfahrung, wenn ich das gleich normal mache. Dann.
Knight liegt also praktisch den ganzen Tag im Schlafsack. Ada muss ihn mittlerweile sogar den Nachttopf rausbringen. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie schlimm das in dieser kleinen Hütte gestunken haben muss.
Ja, und auch was für ein schrecklicher Anblick Knight jetzt ist. Der ist ja quasi ein hustendes Skelett. Und trotzdem, und dieses hustende Skelett sitzt dort im Schlafsack und macht Ada quasi die ganze Zeit Vorwürfe.
Ich glaube, dass sie in dieser Zeit wirklich nur durch den Gedanken an ihren Sohn, an Bennett, weitermachen kann. Sie ist ja selbst jetzt schon schwach und verletzt.
Ja, das und ich glaube, was sie auch noch antreibt, ist die Hoffnung, dass Crawford, Maura und Gell es mittlerweile irgendwie zum Festland geschafft haben und vielleicht jetzt schon ein Schlittenteam in Richtung Wrangle Island unterwegs ist oder ein Schiff in Nome losfährt, um sie zu retten.
22. April, Sonntag. Heute nicht nach draußen gegangen, weil ich so viel weinen musste. 24. April, nur meine Haare gewaschen und den ganzen Tag in der Bibel gelesen. Ich denke an all die gewöhnlichen Leute, die heute in der Kirche sind. Sonntag, 29. April. Immer noch Sturm. Bin nicht rausgegangen. Knight sagt, er sei krank. Und ich habe nichts gesagt. Er wurde wütend und warf ein Buch nach mir, weil ich ihm nicht geantwortet habe. Es gibt nichts mehr zu sagen. Bevor ich mich in meinen Schlafsack gelegt habe, habe ich noch seinen Wasserbecher aufgefüllt.
Noch immer fegen die Frühlingsstürme über Wrangle Island. Jeden Tag zeichnet Ada ein neues Kreuz in ihren selbstgebastelten Kalender. Der April wird zu Mai und zum ersten Mal seit Monaten lugt die Sonne flach hinter den Wolken hervor. Trotz der furchtbaren Umstände ist Ada auch ein bisschen stolz auf sich. Ohne Hilfe hat sie gelernt, Fallen zu stellen, Holz zu hacken und zu jagen. Jeden Abend betet sie stumm und dankt dem Himmel, dass sie noch lebt. Und dass Knight noch lebt. Denn trotz seiner Wutausbrüche und dem Gestank, ohne ihn wäre sie ganz allein.
1. Mai. Der Sturm hat nachgelassen. Ich sehe die Sonne, wie sie durch ein kleines Loch scheint. Und ich lese die Notiz, die ich diesen Winter geschrieben habe. Dass ich mich freuen würde, wenn Knight bis Mai leben würde. So ist es geschehen. Er war fast tot Anfang Februar. Aber jetzt lebt er. Oh Gott, wie ich mich freuen würde, wenn das Schiff im Sommer kommt.
Die Vögel kommen zurück. Wie immer zahlreicher werdende Kuchenkrümel auf einer Tischdecke sprenkeln sie den grauen Himmel. Vorsichtig holt Ada das Gewehr aus der Hütte. Knight hatte ihr eigentlich verboten, es zu benutzen, doch jetzt liegt er apathisch in seinem Schlafsack und sagt nichts. Ein paar Treffer und sie hätten wieder genug zu essen. Doch Ada fürchtet sich vor der Waffe. Der ungewohnte Knall und der Rückstoß, den sie bei den Männern beobachtet hat, macht ihr Angst. Und so beginnt Ada zu üben.
Sie stellt ein paar Blechdosen auf einen kleinen Hügel in der Nähe des Caps. Und dann schießt sie. immer wohl überlegt, um nicht zu viel Munition zu verschwenden. Jeden Tag fallen ein paar Dosen mehr um. Gut, ihre Schulter schmerzt von der ungewohnten Belastung und manchmal kommen die Kopfschmerzen noch zurück. Doch Ada gewöhnt sich an das Gewehr. Sie wird eine gute und stolze Schützin. Schließlich schießt sie sogar ihre erste Möwe vom Himmel. Doch je besser Ada sich im Lager zurechtfindet, desto schlimmer geht es Knight. Und dann, am 10. Mai, Adas 25. Geburtstag, wird sie durch ein tropfendes Geräusch aus Knights Schlafstelle geweckt.
Donnerstag, 10. Mai. Knight hatte Nasenbluten, als ich aufgestanden bin. Ich glaube, er hat in seinen Schlafsack geschissen. Er war heute Morgen kurz davor zu sterben. Ein einziger Keks ist alles, was er in 9 Tagen gegessen hat. Er sieht nicht so aus, als würde er noch lange leben. Wenn ich bis zum Eintreffen des Schiffs noch da bin, danke ich Gott.
Knight geht es absolut beschissen hier und er schämt sich immer noch dafür, dass Ada ihm helfen muss. Er will nicht auf ihre Hilfe angewiesen sein, aber das ist er ja im Prinzip schon seit Monaten.
Ja, ich glaube, er dreht sich dann auch weg, als Ada versucht, ihm irgendwie die Nase zu verbinden und ihm dann auch Essen einzuflößen, weil der hat einen Keks in 9 Tagen gegessen. Das ist also
krank. Das ist absolut krank, ja.
Ada macht ihm dann ein blubberfrittiertes Brot. Das ist das Einzige, was sie in der Zeit noch haben und fleht ihn an, das bitte, bitte, bitte zu essen.
Ja, aber Knight bekommt dieses Brot kaum runter, seine Kehle ist wund und sein ganzer Gaumen ist einfach rot und aufgeschürft.
Und dann tut Ada etwas, was sie unter normalen Umständen wahrscheinlich nie getan hätte. Vielleicht, weil sie Crawford, Mora und vor allem Gell, den Jüngsten, immer noch so furchtbar vermisst.
Eigentlich ist es ihr strengstens verboten worden. Doch Ada sehnt sich so sehr nach den dreien, die nun hoffentlich in Nome oder in Sibirien angekommen sind, dass sie diese Regel bricht.
Lieber Gerl, kurz bevor du gegangen bist, habe ich dir versprochen, nicht mit deiner Schreibmaschine zu schreiben. Aber nun habe ich mich entschlossen, ein paar Worte zu verfassen. Falls mir etwas zustößt. Knight weiß kaum, wovon er spricht. Und ich glaube, er wird sterben. Er sieht sehr schlecht aus. Ich hoffe, dass ich dich sehe, wenn du diesen Brief liest. Wenn mir nichts passiert, werde ich dich sehen. Vielleicht schreibe ich noch mehr, wenn mir in den nächsten Tagen nichts passiert. Mit vielen herzlichen Grüßen an dich von mir. Deine treue Ada.
So, Ole. Und ich glaube, jetzt müssen wir über Crawford, Mora und Gell sprechen. Über ihren hoffnungsvollen Marsch nach Süden, über ihren mutigen Versuch, Hilfe zu holen.
Bestimmt könnt ihr euch noch daran erinnern, wie die kleine Gruppe aufgebrochen ist. Sie haben ja alle ihre Tagebücher mitgenommen, weil sie sich so verdammt sicher waren, dass sie es zum Festland schaffen würden.
Und irgendwie ist das ja auch verständlich. Die ganzen Hoffnungen von Ada und Knight ruhen auf ihnen. Scheitern ist keine Option.
Die ganze Wahrheit ist, dass wir euch nicht sagen können, wie ihre Reise verlaufen ist. Wir wissen nicht, wann das Eis unpassierbar wurde und wie lange sie gekämpft haben, bis sie dann schlussendlich aufgeben mussten.
Wir wissen nicht, wie es ihnen in den letzten Stunden ergangen ist. Wir wissen nicht, ob sie zusammengestorben sind, oder ob sie sich irgendwann im Sturm verloren haben.
Wir wissen nur, dass keiner von ihnen jemals in Nome oder in Sibirien ankommt. Crawford, Moe und Gell sind Ende Januar, als sie das Camp verlassen haben, um Hilfe zu holen, in den Tod marschiert.
Keiner von ihnen hat mehr als ein paar Notizen hinterlassen. Nur Fred Mora, der stillste der Gruppe, der am meisten wusste über die Eisverhältnisse in der Beringstraße, hat einen Abschiedsbrief hinterlassen.
Dieser Brief soll die letzte Stimme der drei mutigen Männer sein, deren Körper bis heute irgendwo im Eis zwischen Wrangell Island und Alaska liegen.
Er soll eine Erinnerung sein, dass diese Männer nicht nur mutige und manchmal etwas draufgängerische Polarforscher waren, sondern vor allem Söhne, Brüder, Freunde und Geliebte.
Meine geliebte Mutter, ich hinterlasse diesen Brief, falls mir oder uns allen dreien ein Unglück widerfahren sollte. Wenn das Schlimmste eintritt, möchte ich, dass du weißt, Mutter, dass ich allein die Verantwortung für mein Ende trage. Und dass ich bis zum letzten Augenblick die liebevolle Zärtlichkeit, die du mir mein ganzes Leben lang als Mutter entgegengebracht hast, in Erinnerung behalten werde. Ich habe sie niemals vergessen und werde sie auch niemals vergessen. Leb wohl. Ein inständiges Ade für dich und alle anderen. Fred.
Ohne dass Ada von dem Schicksal der drei anderen Männer weiß, sind sie und Knight nun völlig auf sich allein gestellt. Es ist nicht klar, ob überhaupt irgendwann noch ein Schiff kommt.
Doch Ada will unbedingt nach Hause, zurück zu Bennett. Ihren Lohn abholen und sich endlich um ihren kranken Sohn kümmern.
Knight ist derweil nur noch Tage vom Tod entfernt. Jeden Morgen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Ada von nun an allein auf der Insel leben muss.
Wie es weitergeht, ob Ada gerettet wird, ob Knight überlebt und wie diese jetzt schon unglaublich tragische Geschichte enden wird, das erfahren wir nächste Woche in der letzten Folge dieser Miniserie.
Ich find's irgendwie immer so crazy, jetzt fröhlich zu wirken, obwohl wir gerade so ein unfassbares Ende mitbekommen haben. Trotzdem, wir müssen ein bisschen fröhlich sein, ja. Weil wir uns bei ein paar Leuten bedanken müssen, die uns mitgeholfen haben. Wirklich
ohne
ein
die das halt gar nicht, ja, das sind Helden, ohne die das gar nicht möglich geworden wäre.
Da sind als erstes unsere Sprecherinnen und Sprecher, durch die das Ganze erst so richtig lebendig wurde. Anna Lilia Stefan als Ada, Gero Wachholz als Lorne Knight, Moritz Brode als Milton Gale und Daniel Erste als Fred Moore.
Ein großes Dankeschön geht auch an unsere Fachleute, die wir heute wieder mal hören konnten. Vor allem an Jasmin Lörchner und Professor Dr. Hans-Christian Gunga, aber auch an Jennifer Niven.
Einer fehlt aber noch und da habe ich eine ganz, ganz lustige.
Jetzt sind wir wieder lustig. Ja, komm,
jetzt
okay.
Müssen wir wieder lustig sein.
Es ist okay, es ist okay.
Es ist fein. Und zwar wurde meine Sparkassenkarte gesperrt. Ich wollte mir so ein Musikprogramm kaufen, was halt nicht so populär in Deutschland ist. Bekomme ich auf einmal Call von der Sparkasse. Lieber Herr Klein, Ihre Karte wurde gesperrt und dann Post von der Sparkasse. Ja, da sind unbekannte Beträge abgegangen. Ich so, nein, das ist dieses Musikprogramm. Ich habe es bezahlt. Und ich habe es halt nicht über PayPal bezahlt, sondern
über die Girokarte.
Genau,
ja.
Mit dieser Visa-Option auf der Girokarte.
Ah, ja, ja.
Sparkasse auf jeden Fall nicht so gefühlt. Und um jetzt wieder zu drehen und zum Ziel zu kommen.
Ich bin gespannt.
Die Seite, die wir euch heute mal wieder vorschlagen, werkzeug-garten.de, die bietet einen Full-Service an mit PayPal. Wirklich.
Das heißt, da kann man mit PayPal zahlen.
Da wird sich die Sparkasse niemals bei euch melden oder die Volksbank oder was auch immer.
Wenn ihr Lust auf Gartengeräte habt, auf Scheren, Messer, Äxte, Handtücher, Öle, Ersatzteile für alles Mögliche, dann schaut doch mal auf www.werkzeug-garten.de vorbei.
Ab 50 Euro bekommt ihr eure Bestellung versandskostenfrei in Deutschland, ab 100 Euro auch in Österreich und eure bestellten Sachen treffen in ein paar Tagen bei euch ein.
Lieben Dank an Raphael, den Chef des Ladens, der wahrscheinlich auch dafür verantwortlich ist, dass man per PayPal bezahlen kann, wenn man möchte.
Shoutout, es ist wirklich cool.
Das ist mega gut. Coolerweise ist er auch ein Fan des Podcasts. Ihr findet den Link zum Werkzeuggarten ganz oben in den Shownotes. Und wenn ihr Lust habt, dann gebt bei der Bestellung einfach wild und fremd bei den Notizen ein, egal wie ihr es schreibt. Das kommt uns ein bisschen zugute.
Lieben Dank auch an alle Steady Outlaws. Das wären Luisa Schachtner,
Jonas Arndt,
Helge Dilger,
Daniel Eitz,
Triton Fischbart,
Sandra Frese,
Nico Grundhöfer,
Frederik Hanke,
Nicole Kuhlemann,
Sandrine May,
Zucht und Zucker
und Fluffy.
Wenn ihr uns auch unterstützen wollt und im Abspann genannt werden möchtet, dann schaut gerne auf der Crowdfunding-Seite Steady vorbei, der zweite Link in unseren Shownotes. Da habt ihr verschiedene und sehr, sehr coole Optionen.
Die Quellen für unsere Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr jetzt bei der 5. Folge angelangt seid, bis jetzt gehört habt und uns noch nirgendwo bewertet habt, dann verspreche ich euch, Ole und Tore werden persönlich vorbeikommen und euch aus dem Bett zerren und euch zwingen, den Bewertungsknopf zu drücken.
Auch in Österreich.
Wir fahren auch nach Österreich und in die Schweiz. Nein, also bitte, bitte bewertet uns. Wir sind immer noch ein kleiner Podcast und freuen uns wirklich über jede Bewertung. Das bringt uns einfach weiter nach vorne.
Mein Herz geht immer nach oben, wenn ich Spotify auf dem Computer öffne, kann man ja nur noch. Und dann so ein Bewertungsbonus am nächsten Tag sehen. Mein Herz freut sich immer.
Das ist sehr schön. Kommentiert auch. Man kann mittlerweile auf Spotify keine Fragen mehr beantworten, aber man kann kommentieren.
Gehen diese Umfragen noch?
Ja, Umfragen gehen noch, aber man kann nicht mehr so Q&A
machen. Man kann die Fragen nicht mehr stellen.
Genau, genau. Ja, okay. Man kann aber kommentieren. Hm. Probiert es mal aus. Ich weiß gar nicht, wie das aus HörerInnen-Perspektive ist. Ich weiß halt nur
Schreibt einfach alle mal einen Daumen hoch. Jeder, der einen Daumen hoch so kommentiert. So.
Ja, genau.
Die Folge mit den meisten Kommentaren. Daumen hoch. Jo, das war's von uns.
Die nächste Folge kommt in einer Woche. Vielen Dank für eure Geduld, auch wenn es manchmal nicht ganz so rechtzeitig ist. Wir hatten heute wieder wilde Mikrofonprobleme.
Checkt Instagram @wildundfremd. Da findet ihr alles, was mit diesem Podcast zu tun hat. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
Ciao.